So, ich möchte zum Anfang noch gerne beten und dann starten wir auch mit dem Thema. Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir uns heute Abend wieder hier treffen können, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein, um dein Wort zu hören. Herr, danke, dass du uns befreit hast von der Sünde und dass wir dir gehören und dass wir unser Leben nicht irgendwo in der Welt leben müssen, keine sonstige Erfüllung suchen müssen. Danke, dass wir die völlige Erfüllung in dir gefunden haben. Ich möchte dich bitten, dass du mir heute auch die richtigen Worte gibst und dass du uns allen auch ein aufmerksames Herz gibst, das bereit ist, dein Wort aufzunehmen. Danke, dass du reden möchtest. Amen. Es ist schon einige Jahre her, da bin ich noch zur Schule gegangen. Und ich kann mich noch gut an diesen einen Tag erinnern, da bin ich eigentlich so wie meistens zur Schule gegangen, eigentlich so unbekümmert und sorgenfrei. Aber an diesem einen Tag hat sich ziemlich schnell geändert, das war gleich in der ersten Schulstunde. Und dann sagt der Lehrer, okay, ihr könnt jetzt eure Stifte rausholen, wir schreiben die Mathe-Klassenarbeit. Und dann saß ich und dachte mir so, was für eine Arbeit. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Lehrer vor einigen Wochen das wohl bekannt gegeben hat und ich habe wahrscheinlich mit irgendjemandem gequatscht und habe nicht aufgepasst und habe vergessen oder konnte es halt auch noch nicht aufschreiben, dass dann diese Klassenarbeit kommt. Und dann saß ich da, war total aufgeregt, weil ich wusste, das wird nichts. Ich habe ja gar nicht gelernt. Auf jeden Fall dachte ich mir erstmal, gut, jetzt schreibe ich das halt und dann habe ich ein paar Tage Zeit, bis das dann korrigiert wird. Und dann war irgendwann der Tag gekommen, der Lehrer verteilt dann die Klassenarbeiten, die korrigierten. Und ich hatte eine glatte 6 in Mathe. Boah, ja gut, ich war nicht überrascht, weil ich wusste, ich habe jetzt nicht gelernt. Aber dann wusste ich, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Meine Klassenarbeit muss ja von meinen Eltern unterschrieben werden. Und mein Lehrer will die Unterschrift sehen. Und ich dachte mir, erklär mal jetzt den Eltern, dass ich eine 6 geschrieben habe. Naja, und dann habe ich mir aber gedacht, naja gut, jetzt schauen wir erstmal, wie es läuft. Ich gehe nach Hause. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn meine Eltern da sind? Was soll ich tun? Und dann habe ich viel hin und her überlegt und habe ich mich dazu entschieden, die Sache geheim zu halten. Ich habe gesagt, nee, ich sag's nicht. Vielleicht passiert irgendein Wunder, der Lehrer will doch keine Unterschrift sehen, er vergisst es. Oder es passiert Sonstiges und das Problem verschwindet einfach so aus meinem Leben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und sehe meine Eltern und habe aber nichts gesagt. Und habe ich gemerkt, mit der Zeit ging es mir immer und immer schlechter. Weil ich wusste, ich verschweige meinen Eltern was. Und da gibt es eigentlich eine Sache, die muss ich eigentlich ans Licht bringen. Eigentlich muss ich sagen, wie es aussieht. Aber ich habe mich dazu entschlossen, nein, ich sage es nicht, aber ich habe gemerkt, wie es mir immer schlechter und schlechter ging. Das hat mich so dermaßen beschäftigt, dass ich den ganzen Tag von diesem Gedanken eigentlich eingenommen war. Und ich wusste, da ist was, da ist eine Last. Und es war mein letzter Gedanke, als ich schlafen gegangen bin und es war mein erster Gedanke, als ich aufgewacht bin. Und es hat mich so belastet, dass es wohl andere auch gemerkt haben, dass ich mich anders verhalte. Und irgendwann, das war dann an einem Abend, ich glaube es war eine Woche später, nachdem ich diese Klassenarbeit bekommen habe, dann ist meine Mutter noch mal kurz vorbeigekommen, bevor ich schlafen gehen wollte. Und dann wusste ich, hey, jetzt, ich muss es loswerden, das muss raus. Und dann habe ich sie gebeichtet und gesagt, hey Mama, ich habe eine 6 geschrieben in Mathe. Ja, und natürlich war sie nicht begeistert, als ich es ihr erzählt habe, aber ehrlich gesagt war es mir völlig egal. Weil in dem Augenblick habe ich gemerkt, wie diese ganze Last auf einmal von meinen Schultern fällt. Auf einmal war ich frei und ich wusste, hey, das tut mir so gut. Ich habe nichts mehr zu verschweigen. Ich war frei von dieser Schuld, einfach dadurch, dass ich es gesagt habe. Meine Mutter hat mir dann gleich die Unterschrift gegeben. Ich war froh, ich konnte es dann dem Lehrer abgeben. Und mit den Konsequenzen der schlechten Note musste ich leben. Aber es war mir egal, weil ich frei war. Endlich frei von dieser Last, die mich total bedrückt hat, die mich so eingenommen hat, eine ganze Woche lang. Und dann dachte ich mir, Mensch, Michi, hättest du es doch einfach früher gesagt. Dann hättest du dir so viel Leid ersparen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch schon mal sowas erlebt hast, in irgendeiner Art und Weise, dass es etwas in deinem Leben gab, das dich extrem belastet hat, weil du es nicht gesagt hast. Und um dieses ans Licht bringen, darum soll es heute gehen. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch den Jakobusbrief abschließen darf. Wir sind jetzt einige Monate unterwegs in diesem Brief, konnten viel mitnehmen und heute ist der Abschluss. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal gerne auf Jakobus 5. Wir lesen ab Vers 16 und beenden dann mit Vers 20. Jakobus 5, 16 bis 20. Dort heißt es: Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Interessant, Jakobus bringt zum Abschluss seines Briefes eigentlich nochmal so einen richtigen Hammer. Er macht es nicht so wie andere, die nette Grußworte nochmal am Ende bringen, wo er vielleicht die Mitgläubigen ermutigt, ihnen noch Grüße mitteilt, überhaupt nicht. Nichts Ermutigendes, sondern Jakobus beendet seinen Brief mit lauter Ermahnungen. Und keiner mag Ermahnungen, oder? Keiner von uns mag es, ermahnt zu werden. Das ist unangenehm. Und wenn uns jemand ermahnt, dann verschließen wir uns gerne. Und doch ist es so wichtig, dass wir ermahnt werden, weil Ermahnung Probleme in unserem Leben aufdeckt. Und es deckt Probleme auf, die wir vielleicht schon in unserem Leben kennen, denen wir uns schon lange bewusst sind. Aber Ermahnungen decken auch Probleme auf, deren wir uns gar nicht bewusst sind. Wo wir sagen, okay, hey, das wusste ich gar nicht, aber jetzt hast du es mir gesagt. Ermahnungen sind Dinge, die schlagen wir gerne in den Wind. Und dann sagen wir so, hey, was fällt dem eigentlich ein, mich zu ermahnen? Dass jemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ja, der hat doch keine Ahnung, wie es in meinem Leben aussieht. Was fällt ihm ein? Aber hier möchte nicht ich euch ermahnen, sondern hier möchte Gott euch heute ermahnen. Uns alle. Und Gott will hier ermahnen, nicht um dich zu quälen, sondern diese Worte sind da, weil er dich liebt. Und den er liebt, den erzieht er. Und er möchte, dass du ein geistlich gesundes Leben führst. Mein Thema heute heißt, Bekennen befreit. Und wir starten auch gleich mit dem ersten Punkt, das unausgesprochene Problem. Und ich möchte die ersten 2 Punkte, die ich bringe, hier mit einem Psalm verbinden. Und zwar mit dem Psalm 32. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt es mal auf. Psalm 32, das ist ein Psalm, den der David geschrieben hat. Und der passt wunderbar zum heutigen Text. Hier haben wir dann eine Person, an der das eigentlich deutlich wird, was wir hier in Jakobus gelesen haben. Psalm 32, ich lese mal die Verse 3 und 4. Da heißt es, da sagt David, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhnen den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Man kann hier nicht mit Sicherheit sagen, wann und in welcher Situation David diesen Psalm hier geschrieben hat, aber wenn man ihn durchliest, dann kann es sehr gut sein, dass David diesen Psalm geschrieben hat, nachdem Nathan zu ihm kommt und ihn von seiner Sünde überführt, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte und nachdem er auch für den Tod von Uriah eigentlich verantwortlich ist. Wir wissen es nicht genau, aber was es auch war, hier sagt David eigentlich, dass er ganz bewusst Sünde in seinem Leben verschwiegen hat. Da war was und er wollte es einfach nicht sagen. Wie er es gleich am Anfang sagt, als ich es verschwieg. Und die Sünde, sie liegt so schwer auf ihn, ganz offensichtlich, weil er sagt, hey, und es erdrückt mich Tag und Nacht. Es quält mich. Und diese Sünde, sie belastet ihn seelisch, sie belastet ihn körperlich, so dermaßen, dass er hier auch Worte gebraucht und sagt, meine Gebeine verschmachteten. Und hier sagt er einfach, ich habe gar keine Kraft mehr. Alles, meine ganze Kraft ist weg. Und die Schuld, die auf ihm liegt, die macht ihn krank. Und er erlebt einen innerlichen Zerfall und er ist erschöpft. Und er klagt über seinen Zustand, aber nichts ändert sich. Und die Sünde ist weiterhin da und sie erdrückt ihn weiterhin. Und hier bekommen wir so einen kleinen Einblick in David sein Leben. Und hier können wir auch sehen, wie belastend Sünde sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was du mit deiner Sünde machst. Was machst du damit, wenn du Sünde in deinem Leben hast? Wohin gehst du damit? Was fängst du damit an? Wie gehst du damit um? Und ich denke, dass wir in unserem Leben auch oft so handeln wie David. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, so wie David auch, wir wissen, was falsch läuft. Da ist was, ganz klar, wir kennen unsere Sünden gut. Ich glaube, oft muss uns gar keiner darauf aufmerksam machen. Wir wissen ganz genau, was falsch läuft. Aber ganz ehrlich, wir wollen es lieber verschweigen. Wir wollen es nicht sagen. Wir wollen es niemandem erzählen. Wir wollen, dass diese Dinge im Dunkeln bleiben. Da, wo sie niemand sehen kann, weil eigentlich ist es uns auch unangenehm. Und es kann unangenehm sein. Und oftmals verheimlichen wir Sünde sogar Gott gegenüber, obwohl er sie schon lange kennt. Er weiß doch ganz genau, wie es bei uns aussieht. Und trotzdem meinen wir könnten was vor Gott verheimlichen. Und diese Sünde und diese Last, es wird immer größer und immer größer. Und diese Sünde erdrückt uns. Und das kann sich dann so wie bei David äußern, der darunter extrem gelitten hat. Und die Folge von verschleppter, von unausgesprochener Sünde ist, dass wir uns eigentlich immer mehr und mehr von Gott entfernen. Ich denke, jeder von euch erkennt das, wenn er gesündigt hat. Du hast vielleicht schlecht über jemand geredet, du hast gelästert, du hast Halbwahrheiten erzählt über jemanden. Du hast wieder den halben Tag nur vorm Bildschirm verbracht, hast dir irgendwelche Serien reingezogen, warst im Internet auf irgendwelchen Seiten unterwegs, von denen du ganz genau weißt, hey, da habe ich eigentlich gar nichts zu suchen. Vielleicht ist dein Herz auch gegenüber einer Person total verbittert. Du bist verschlossen. Du merkst, wie die Liebe zur Welt in deinem Herzen immer größer wird und die Liebe zu Gott immer kleiner. Und du fühlst dich schlecht und irgendwie wird es nicht besser und dann nimmst du das und schiebst einfach beiseite. Meinst, es wird vielleicht irgendwie ein bisschen besser? Hoffst, es erledigt sich vielleicht auch irgendwie von alleine? Und dann denkst du vielleicht so, hey, ja, aber so kann ich auch nicht vor Gott treten, in dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Aber dann kommt die nächste Sünde. Und die nächste, und du denkst dir, irgendwann wird es besser. Und dann rede ich mit Gott, aber es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann tun wir eine Sünde nach der anderen. Und jede einzelne Sünde, sie trennt uns eigentlich in der Beziehung von Gott. Und jede Sünde, die wir tun, die fühlt sich an, wie wenn wir einen Schritt zurückgehen. Immer weiter und weiter. Und dann sehen wir Jesus nur noch weit weg, immer mehr verschwommen und verschwommen. Und dann fühlen wir uns immer schlechter. Und dann, irgendwann fühlen wir uns so schlecht und so schmutzig, zu schmutzig, um vor Gott zu treten. Sagen, nee, Gott, so nicht. Dann haben wir ein Riesenproblem und dann behalten wir diesen Zustand einfach bei. Und dann stumpfen wir auch ab für Sünde. Oftmals stumpfen wir ab für Sünde. Oftmals lässt sie uns komplett kalt. Wir sündigen und das interessiert uns gar nicht. Und so kann die Schuld uns auch körperlich und seelisch, vor allem geistlich, krank machen. Und ich denke, dass wir Christen, und da schließe ich mich auch wirklich mit ein, geistlich oftmals so schwach sind, dass wir Christen oftmals so müde in unserem geistlichen Leben sind, so träge in unserem Glauben sind, weil Sünde in unserem Leben nicht bekannt wird, weil wir die Sünde einfach verschleppen, weil wir es nicht bereinigen wollen. Aber Schuld, die Schuld, die wir haben, die verschwindet nicht einfach. Die ist nicht einfach weg und die können wir nicht einfach verdrängen und wir können auch nicht meinen, so, ja, jetzt warten wir mal ein bisschen, bis ein bisschen Gras drüber wächst und dann ist es schon okay. Überhaupt nicht. Schuld verschwindet nicht einfach. Schuld zerfrisst uns immer mehr und mehr. Und deswegen muss Schuld bekannt werden. Schuld muss ausgesprochen werden. Und erst in diesem Bekenntnis, so wie es auch David getan hat, findet er Heilung und dann findet er auch Frieden. Wenn wir weiter im Psalm 32 schauen, und da gehen wir auch zum zweiten Punkt, das bringe, was im Dunkeln ist, ans Licht. Und das macht David. Wenn wir weiter im Psalm 32 lesen, die nächsten Verse, Vers 5 und 6, sehen wir, was hier passiert. Jetzt sagt David, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zur Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und ich liebe diese Verse in der Vorbereitung, weil man einfach so merkt, wie sich auf einmal der Zustand von David so extrem ändert. Auf einmal. Es ändert sich, nachdem er seine Sünde bekannt hat. Nachdem er seine Schuld aus dem Dunkeln seines Inneren ans Licht bringt und man kann es hier so richtig nachempfinden, wie wenn diese Ketten der Sünden einfach gesprengt werden, wie befreit er von der Last ist, wie er durchatmet und wie auf einmal die ganze Kraft wieder zurückkommt. Vom Stöhnen, vom Kraftlossein sehen wir jetzt ein Jubel und da sehen wir Energie in dem Leben von David. Und ich glaube, bekennen, es ist die vergessene Medizin für uns. Wir wollen ein gesundes Glaubensleben führen. Wir wollen auch so gerne im Glauben wachsen und Gott gibt uns diese wunderbare Medizin, aber wir nehmen sie oft gar nicht in Anspruch. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 1, Vers 9, diese super bekannten Worte, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber könnte Gott uns nicht einfach so die Sünden vergeben? Kann er nicht einfach so die Sünden vergeben und von der Ungerechtigkeit reinigen? Er weiß doch sowieso, wie es in meinem Leben aussieht. Warum soll ich sagen? Und doch möchte Gott, dass Sünde ausgesprochen wird, dass sie am Namen genannt wird, dass sie ans Licht gebracht wird. Und dann kriegen wir so eine wunderbare Zusage. Und durch das Bekenntnis wird uns vergeben werden. Das ist eine feste Zusage, die Gott uns gibt. Und die Sünde wird uns nicht mehr angerechnet, weil ich sie vor Gott bekannt habe, weil sie durch Jesus am Kreuz bereits bezahlt wurde. Und dann, wenn wir die Sünden bekennen, wunderbar, dann nimmt er uns. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann darfst du perfekt und makellos vor Gott stehen. Aber Jakobus geht noch weiter. Jakobus spricht davon, dass wir uns gegenseitig die Sünden bekennen sollen. Reicht es jetzt nicht mehr aus, es nur vor Gott zu tun? Muss ich jetzt auch noch meinem Nächsten erzählen, wie es mir geht? Ja, hey, warum soll ich überhaupt jemand anderen erzählen, wie es mir geht? Warum soll ich dir erzählen, welche Sünde ich in meinem Leben habe? Und ganz ehrlich, was denken dann die anderen von mir? Und überhaupt, eigentlich geht es noch niemandem was an, oder? Wie es in meinem Leben aussieht. Warum sollte ich meine Sünden jemandem offenbaren? Und in der Vorbereitung für dieses Thema, da hat Gott mir eine Sache aufgezeigt, die bei mir schon irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Und ich habe das über längere Zeit einfach beiseite geschoben. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und durch dieses Thema kam es, ich habe das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, du vielleicht auch nicht. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wirst du merken, dass dein Glaube keine Privatsache ist. Auch wenn wir das meinen. Dein Glaube ist keine Privatsache und ich möchte dir zeigen, warum. Wir meinen oft, das geht niemandem was an. Der Glaube, das ist eine Sache zwischen mir und zwischen Gott. Das ist so eine Zweierbeziehung. Wir beide, aber tatsächlich hat Gott dich überhaupt gar nicht als einen Einzelkämpfer erschaffen. Du bist kein Einzelkämpfer im Glauben. Gott rüstet dich aus, damit du im Glaubenskampf überlebst. Und das stellte uns Glaubensgeschwister beiseite. Wunderbar, oder? In Epheser 6, Thomson hat es vorhin gesagt, da lesen wir von der Waffenrüstung, die Gott seinen Kindern zur Verfügung stellt. Wir bekommen die Waffenrüstung Gottes und keiner von uns würde doch alleine in den Krieg ziehen, oder? Macht doch gar keinen Sinn, wir alleine. So wie so ein Rambo-Christ alleine gegen eine ganze Armee, funktioniert nicht. Keiner von uns würde alleine in den Krieg ziehen. Wir würden uns einer Armee anschließen, dass wir eine große Armee sind. Und warum? Ja, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam. Und mit deinen Glaubensgeschwistern zusammen gewinnst du Glaubenskämpfe. Wenn einer, wie es in Epheser 6 heißt, von feurigen Pfeilen getroffen niedergeht, wenn er verwundet wird, dann stellen sich die anderen Glaubensgeschwister davor und schützen ihn. Und sie kämpfen für ihn. Sie helfen ihm, wenn er selber nicht mehr kann. Mit unseren Glaubensgeschwistern zusammen bestürmen wir doch den Thron Gottes im Gebet, um füreinander einzustehen. Ich musste daran denken, das ist so eine ganz tolle Erinnerung, da erinnere ich mich so gern dran, als wir uns in der Gemeinde getroffen haben, um für Kranke zu beten. Wo wir da oben saßen und für Personen gebetet haben, wo es kaum noch Hoffnung gab. Wo man dachte, jetzt ist eh bald aus. Und dann sind wir da oben und bestürmen den Thron Gottes im Gebet. Und er tut Wunder. Und das machen wir nicht alleine, sondern das dürfen wir zusammen machen. Und es ist wunderbar, als Glaubensgeschwistern können wir unheimlich viel erreichen durchs Gebet. Gott gibt uns so mächtige Waffen, Gott gibt uns die Gemeinschaft, Gott gibt uns das Gebet. Aber wie oft nutzen wir diese Waffen? Wie oft meinen wir so, weg damit, ich mach's alleine. Ich schaffe das schon alleine. Einander Übertretungen zu bekennen, heißt übrigens nicht, dass du jedem deine Sünden erzählen musst. Keine Sorge, du musst jetzt nicht die Runde nachmachen und auspacken. Was Jakobus hier meint, ist vielmehr, lass es eine oder zwei Personen sein, denen du deine Sünden mitteilen kannst. Lass es eine Person sein, der du vertraust. Bekenne einer Person deine Sünden, bei denen du ganz genau weißt, hey, bei der Person sind meine Geheimnisse sicher. Und vor allem, ich weiß, die Person betet auch für mich. Garrett Kell, ein Pastor aus Virginia, sagt Folgendes. Wenn wir einem anderen Christen unsere Sünden bekennen, reißen wir die Maske der Heuchelei von unseren Gesichtern, damit wir endlich wieder die Luft der Aufrichtigkeit atmen können. Und genau das fällt uns doch so schwer, oder? Diese Maske abzureißen. Weil wir nicht wollen, dass Menschen sehen, wie wir wirklich sind. Damit sie nicht sehen, wer wir wirklich sind. Und gerne belügen wir uns weiterhin. Hauptsache, die Fassade nach außen passt. Aber durch das Bekennen können wir geheilt werden. Und weiter sagt Garrett Kell Folgendes: Wenn niemand in deinem Leben deine Schwächen, Versuchungen und sündigen Verhaltensmustern kennt, dann bist du in Gefahr. Wenn niemand weiß, wie es dir geht, wenn niemand weiß, womit du zu kämpfen hast, wenn niemand weiß, was deine Probleme sind, dann belügst du dich zu einem selbst. Und zum anderen kannst du auch nicht die Kraft des Gebets in Anspruch nehmen, wenn andere für dich beten könnten. Du bist in Riesengefahr, wenn du niemandem mitteilst, wie es bei dir wirklich aussieht. Wer soll für dich beten, wenn du es für dich behältst? Indem wir die Fassade niederreißen und sagen, wie es um uns wirklich steht, erst wenn wir sagen, hey, ganz ehrlich, schau mal, so bin ich. So bin ich wirklich. Da habe ich Sünde, so sieht es bei mir aus, damit habe ich zu kämpfen. Wenn wir uns öffnen vor einer Person, wenn wir das sagen, dann öffnen wir uns auch für Veränderung. Und Veränderung geschieht, und das ist der dritte Punkt, durch das Gebet. Das Gebet, die Kraft der Gerechten. Am Ende der Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 18 steht Folgendes: Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Neben der Waffenrüstung selbst wird hier auch das Gebet erwähnt. Und das Gebet soll eigentlich der ständige Begleiter eines Gläubigen sein. Warum? Weil das Gebet eine enorme Kraft hat. Was hier bei der Waffenrüstung so wichtig ist, zu einem sagt er hier, ihr sollt mit dieser Waffenrüstung kämpfen und beten. Es geht Hand in Hand. Kämpft und betet. Kämpft und betet. Und er sagt hier, Jakobus sagt hier, denn das Gebet eines Gerechten vermag viel. Was vermag es denn? Und dann nimmt er hier ein wunderbares Beispiel von Elia. Und er sagt, Herr Elia betet, dass es nicht regnen soll, und dann regnet es 3,5 Jahre nicht. Und dann betet er und dann regnet es wieder. Und das ist so eine Stelle, da liest man schnell drüber und denkt sich so, ja okay, 3,5 Jahre. Aber dann denke ich so, 3,5 Jahre. Stell dir mal vor, 3,5 Jahre regnet es nicht mehr. Du hast ja gar nichts mehr, keine Ernte, alles geht kaputt. Und das alles, weil Elia gebetet hat und weil Gott das Gebet erhört hat. Aber jetzt würden wir vielleicht sagen, naja, es war ja auch Elia. Oder? Ich meine, es hat nicht irgendjemand gebetet, sondern Elia hat gebetet. Aber dann sagt Jakobus, Elia war von gleicher Art. Und das ist so interessant. Warum? Elia war ein Mensch und Elia war wie du und ich. Elia war kein Übermensch. Warum sollte dein Gebet nicht auch solche Kraft haben wie das von Elia? Und wenn dieses Gebet wirklich diese Kraft hat, stell dir das mal vor, Freunde, Glaubensgeschwister, die stehen im Gebet für dich ein, eben mit dieser Kraft. Sie beten für dich für Veränderung. Sie beten, dass du verändert wirst. Sie beten dafür, dass du frei wirst von Sünde, die dich schon so lange belastet, die dich schon so viele Jahre im Griff hat. Deine Glaubensgeschwister, sie beten für dich, dass du im Glauben gestärkt wirst, dass du im Glauben wachsen darfst, dass du geistlich gesund wirst und dass du wieder aufatmen kannst. Stell dir das mal vor. Was würde passieren? Und was denkst du passiert, wenn du deine Schuld weiterhin zurückhältst? Jakobus gibt uns eben hier in diesem ganzen Beispiel, zeigt er uns auf, dass das Gebet eines Gerechten unheimlich viel Kraft hat. Dass es Kraft hat, einen geistlich Kranken, einen seelisch Kranken, der in Sünde steckt, wirklich zu heilen. Wirklich gesund zu machen, ihn wieder gesund zu machen und ihn wieder herzustellen. Und tatsächlich hat das Gebet auch die Kraft, auch diejenigen herzustellen, die sich mal zu Jesus bekannt haben, die dann aber andere Wege eingeschlagen haben. Jakobus spricht hier von Mitgläubigen, die sich auch mal zu Jesus bekannt haben, die auch diesen Weg der Wahrheit gegangen sind, aber irgendwann sich dazu entschlossen haben, diesen Weg zu verlassen, ihr eigenes Ding zu machen, sich von der Wahrheit abzuwenden. Auch für die sollen wir beten, auch für die sollen wir einstehen, weil dieses Gebet eben die Kraft hat, auch einen solchen Menschen wieder zu ihnen zu ziehen. Stell dir vor, ein solcher Mensch, der sich von der Wahrheit abgewendet hat, wird wieder zur Wahrheit zurückgeführt. Und jetzt steht er vor Gott. Und dann sieht er wieder seine Sünde. Was macht er dann? Er bringt sie doch vor Gott. Dann bekennt er sie doch wieder vor Gott und er bekennt sie vor Menschen. Und er bringt diese Dinge ans Licht und Gott wird ihm vergeben und er wird ihn reinigen. Und das auch dadurch, weil er seine Sünde sieht, weil er sie bekennt und dadurch wird er gesund. Und wenn du einen solchen Menschen eben zur Wahrheit zurückführen darfst, dann hattest du Anteil daran, dass eine Menge Sünden zugedeckt wurden und Vergebung geschieht. Jakobus schließt seinen Brief eben mit diesen besonderen Worten ab. Wie gesagt, keine Grußworte, sondern nochmal eine Ermahnung. Und dann legt er hier diesen Schwerpunkt auf das Bekennen von Sünden, auf die Heilung, die daraus resultiert und die Macht, die das Gebet hat. Und ich glaube, das sind so drei Punkte, die wir in unserem Leben oder dem Leben von uns als Gläubigen oft viel zu kurz kommen. Ich denke, jeder von uns kennt dieses kränkelnde Glaubensleben, in dem wir uns immer wieder befinden. Wir gucken uns an und dann sehen wir unseren Zustand. Und dann sind wir unzufrieden und denken uns, hey, eigentlich sollte mein Leben anders aussehen. Eigentlich wünsche ich mir mehr. Eigentlich will ich viel mehr im Glauben erreichen. Eigentlich möchte ich mit Jesus wieder durchstarten, aber da sind so viele dunkle Flecken in meinem Leben und die hindern mich daran. Und dann möchte ich das heute auch mitgeben, lass dich heilen. Lass dich heilen, indem du klare Sache mit Gott machst, aber auch mit den Glaubensgeschwistern, indem du nicht mehr versuchst, diese bröckelnde Fassade aufrechtzuerhalten, sondern dass du die Dinge ans Licht bringst, da wo sie hingehören, damit du gesund wirst und damit Gott die Ehre bekommt. Amen.